Weihnachtsbaum. Lasst mich mal zum Einstieg in die Predigt fragen, wer von euch bei sich zu Hause einen Weihnachtsbaum aufstellen wird oder schon vielleicht schon aufgestellt hat. Genau, sind doch einige. Ich möchte heute mal so mein Predigtthema ein bisschen anders aufziehen, nicht von einer biblischen Geschichte ausgehen oder einer konkreten Bibelstelle, sondern ich möchte heute mal über den Weihnachtsbaum predigen. Und ihr wisst vielleicht, dass es so manche christliche Kreise gibt, in denen ist der Weihnachtsbaum ganz schön umstritten. Da ist teilweise auch das ganze Weihnachtsfest ganz schön umstritten. Das hat zum einen was damit zu tun, dass natürlich rund um Weihnachten mit Konsum und Stress und dem Weihnachtsmann oder vielleicht noch das anonyme Christkind, aber auf alle Fälle wird nicht mehr so viel über Jesus geredet. Vieles dabei ist, wo man tatsächlich sagt, so naja, das ist vielleicht wirklich nicht das, worum es an Weihnachten gehen sollte. Und dann gibt's aber auch noch christliche Kreise, die gehen dann noch mal einen Schritt weiter und die sagen, also eigentlich ist der Weihnachtsbaum und auch viele andere von diesen ganzen Symbolen und Traditionen rund um Weihnachten eigentlich heidnisch. Ja, das hat einen heidnischen Ursprung und jetzt machen wir da so ein bisschen was Christliches draus, aber das ändert ja nichts an diesen Wurzeln, wo dieses Weihnachtsfest herkommt, ist die Argumentation in manchen Kreisen. Jetzt ich selber habe da irgendwie überhaupt an diesem Punkt überhaupt keinen missionarischen Eifer, egal in welche Richtung. Ich denke immer, das muss und darf jeder selber wissen, wie er das mit Weihnachten hält. Aber ich möchte heute in meiner Predigt vielleicht mal ja so einen anderen Zugang zu Weihnachten oder speziell jetzt auch zum Thema Weihnachtsbaum anbieten, als einfach nur, naja, das ist halt eine heidnische Geschichte, was manche sagen, oder was sicher auch bei vielen ist, dass sie sagen, ich stelle mir es halt ins Wohnzimmer, weil es schön ist, aber so richtig viel überlege ich mir eigentlich gar nicht dabei, warum der da so steht. Und ich stelle einfach zu Beginn meiner Predigt die Behauptung auf, dass der Weihnachtsbaum die Heilsgeschichte von Gott und den Menschen erzählt. Und um verstehen zu können, woher ich da komme mit dieser Behauptung, müssen wir uns einfach erst mal angucken, wo diese Tradition überhaupt herkommt mit dem Weihnachtsbaum. Wie kommt das eigentlich, dass sich in der ganzen westlichen Welt Leute so einen Baum ins Wohnzimmer stellen und das irgendwie schön schmücken? Und da müssen wir erst mal anfangen mit dem Datum des Weihnachtsfestes. Weihnachten feiern wir heute bekanntlich am 25. Dezember, 24. ist Heiligabend, aber der eigentliche Weihnachtsfeiertag ist ja der 25. Aber das gilt auch nur für die westlichen Kirchen. In der orthodoxen Kirche ist es oft der 6. Januar. Und Fakt ist, dass keins dieser Daten in irgendeiner Form biblisch ist. Und das hängt ja einfach daran, dass es in der Bibel überhaupt kein Datum genannt wird, an dem Jesus geboren worden ist. Also es heißt, mit der Bibel kannst du an dem Punkt nicht argumentieren, wann Weihnachten gefeiert werden sollte. Und in der frühen Kirche, also so die ersten paar Jahrhunderte, war das den Leuten tatsächlich auch relativ wurscht, weil man dort Weihnachten in dem Sinne einfach überhaupt gar nicht gefeiert hat. Hat stattdessen Ostern gefeiert, das war so das große christliche Fest im Jahreskalender. Und Ostern ist natürlich vom Datum her klar an das Passafest gekoppelt, das ist ja bis heute so. Also da hat sich die Frage gar nicht gestellt, an welchem Datum man das denn möglicherweise feiern könnte. Naja, und dass man Weihnachten erstmal gar nicht so gefeiert hat, ist ja zumindest theologisch auch, wie soll ich sagen, hat dahingehend eine Berechtigung, weil das ja für die Bedeutung dieser Geburt von Jesus, dieser geistlichen Bedeutung, erstmal ziemlich egal ist, ob das im Dezember war oder im Juli. Wichtig war, Jesus ist geboren worden, aber an welchem Tag das war, ist ja theologisch gesehen relativ schnurz. Aber weil es natürlich trotzdem von der Heilsgeschichte her ein riesen wichtiges Ereignis ist, hatten Leute schon das Bedürfnis, diese Geburt von Jesus auch einfach zu feiern, sich zu erinnern, sich darüber zu freuen, dass wir einen Gott haben. Ich meine, das muss man sich ja mal überlegen. Wir haben einen Gott, der die Menschen so sehr liebt, dass er Mensch wird, um diesen Leuten hinterherzurennen, die eigentlich nichts von ihm wissen wollen. In welcher Religion gibt es einen Gott, der so drauf ist? Und Leute haben gesagt, hey, das ist doch ein Grund zu feiern, dass wir so einen Gott haben, der als Mensch in diese Welt gekommen ist. Und wenn man das feiern will, macht es natürlich irgendwie auch Sinn, dass man sich überlegt, an welchem Tag wollen wir das denn feiern. Und so ab dem 4. Jahrhundert ist dann dieser 25. Dezember aufgekommen als Datum für die Geburt von Jesus, also das Datum der Feier. Ja, die tatsächliche Geburt, das wissen wir ja wie gesagt nicht. Und für diesen 25. Dezember gab es im Wesentlichen zwei Gründe. Der erste Grund hat einfach was mit irgendwelchen Berechnungen rund um die Herrschaft von Kaiser Augustus zu tun. Das fällt ja in die Zeit dieser Volkszählung, dass Jesus geboren worden ist. Und dann gab es auch irgendwelche Zahlenspielereien mit irgendwelchen Symbolzahlen aus dem Alten Testament und was weiß ich. Und da sind jedenfalls dann Leute auf diesen 25. Dezember gekommen. So die ganzen Details wären jetzt, glaube ich, ziemlich ermüdend und hat auch nichts mit unserem Thema heute zu tun. Aber das war der eine Grund. Also da haben Leute einfach ganz tief geforscht und viel überlegt und so weiter und so fort. Und dann gab es auch nochmal einen zweiten, sehr profanen Grund. In vielen heidnischen Kulturen gibt es Ende Dezember große religiöse Feste und das hat einfach was damit zu tun, dass es ja auch die Zeit der Wintersonnenwende ist, was einfach eine große Rolle spielt. Und es gab zum Beispiel im Römischen Reich im 4. Jahrhundert am 25. Dezember auch ein ganz großes Fest. Das war, da ist der Geburtstag des Sonnengottes gefeiert worden von Sol am 25. Dezember. Und das war so verankert in dieser römischen Kultur, so weit verbreitet, dass eben tatsächlich auch ganz viele Christen mitgefeiert haben. Wahrscheinlich gar nicht, weil sie sich viel gedacht haben, sondern weil das ist halt so, so wie es ja heute auch ganz viele Leute gibt, die Weihnachten feiern und sich eigentlich von sich jederzeit sagen würden, ich glaube überhaupt nicht an Gott oder an Jesus, aber ich feiere Weihnachten. Und man kann sich natürlich vorstellen, dass es für die Kirche schon ein bisschen ein Dorn im Auge war, dass es da Christen gibt, die hier die Geburt des Sonnengottes feiern, einfach weil es halt so ist. Und es war auch so ein Grund zu sagen, nee, es ist ein Gott geboren worden, aber es ist der eine Gott, der wahre Gott und es ist Jesus. Und wir sozusagen deuten diesen Tag um, diesen 25. Dezember und sagen, wir feiern dort die Geburt des wahren Gottes. Und das ist so der zweite Grund, warum der 25. Dezember zum Weihnachtsfeiertag geworden ist. Und das ist ja genau ein Hauptargument auch von Christen, die so ihre Schwierigkeiten haben mit dem Weihnachtsfest, dass die einfach sagen, naja, Weihnachten, das hat doch ursprünglich gar nichts mit Jesus zu tun. Das ist einfach nur, das war ein großes heidnisches, säkulares Fest. Und da haben wir jetzt halt so ein bisschen frommen Zuckerguss drüber gepackt, um das irgendwie zu rechtfertigen, dass wir da halt auch was feiern. Falls es dir an dem Punkt jetzt so geht, dass du sagst, okay, was hat das alles mit dem Weihnachtsbaum zu tun? Keine Sorge, wir kommen da noch hin. Ich möchte trotzdem an dieser Stelle mal kurz einhaken. Ich habe ja vorher schon gesagt, hey, jeder ist völlig frei für sich zu entscheiden, ob er sich einen Baum ins Wohnzimmer stellt, ob er Weihnachten feiert, ob er damit gar nichts zu tun haben will und als Christ einfach nur sagt, ich freue mich, dass Jesus geboren worden ist und das mache ich 365 Tage im Jahr, darf und muss wirklich jeder selber wissen. Aber wo ich echt so meine Schwierigkeiten kriege, ist, wenn ich dann so manchmal auch bei Leuten so ein bisschen raushöre, dass die sich so in echt einer großen Verächtlichkeit über dieses Weihnachten äußern. Neulich hat zum Beispiel jemand auf Facebook geschrieben, mit dem ich da irgendwie in Kontakt bin, warum feiert ihr eigentlich Weihnachten? Jesus ist euch das restliche Jahr doch auch egal. Sowas meine ich zum Beispiel. Oder ich habe mal jemand sagen hören, so über eine dritte Person, so, naja, also der feiert ja Weihnachten, naja, also den Zahn müssen wir ihm auch noch ziehen. Und das meine ich so mit einer gewissen Verächtlichkeit. Und ich stelle mir dann jemand vor, der vielleicht gar kein Christ ist, aber der einfach richtig gern Weihnachten feiert und der hört dann solche Aussagen. Und dann denke ich mir so, Mann, kommt das unsympathisch rüber. Und ich denke auch zum Beispiel an meine Familie. In meiner Familie ist Weihnachten ein Riesending. Wir freuen uns einfach auf diese gemeinsame Zeit. Wir lieben das, uns gegenseitig Dinge zu schenken und eine Freude zu machen. Wir finden den Baum einfach richtig schön. Also ein Weihnachten ohne Baum, das geht überhaupt gar nicht. Aber Jesus spielt da eigentlich erstmal in dem Ganzen keine großartige Rolle. Und ich denke einfach, es gibt in Deutschland Millionen von Familien, die genau diesen Zugang zum Weihnachtsfest haben. Hey, wir lieben das, es ist total schön, aber über Jesus denken wir eigentlich nicht wirklich nach. Es ist einfach Teil der Kultur in unserer säkularisierten Gesellschaft. Und dann denke ich an Jesus oder beziehungsweise an das Johannesevangelium, wo gesagt wird in Kapitel 3, Vers 17, Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. Und da frage ich mich, vielleicht ist das gar nicht mein Job, Leute dafür zu verurteilen, wie sie Weihnachten feiern oder wie sie nicht feiern. Und vielleicht sollten wir Leute nicht für was verspotten oder verurteilen, was ihnen eigentlich echt am Herzen liegt, was sie wirklich gern tun, was sie lieben, weil ich glaube, es öffnet nicht wirklich eine Tür, um solchen Leuten dann was von Jesus zu erzählen. Und ich möchte uns einfach ermutigen, ich glaube gar nicht, dass es bei uns in der Gemeinde jetzt so ein Riesenproblem ist, nehme ich zumindest nicht wahr, aber generell, ich möchte uns einfach ermutigen, lasst uns doch rund um Weihnachten und bei allem, was da auch schwierig ist, lasst uns doch an dem anknüpfen, was dagegen echt gut ist. Es ist doch gut, dass Familien es genießen, Zeit miteinander zu verbringen. Die Familie ist was, was Gott uns geschenkt hat, dass wir uns gegenseitig zum Segen sind, dass Eltern ihren Kindern Wertvolles mit auf den Weg geben, dass Kinder sich auch um die Eltern kümmern, wenn sie alt geworden sind. Es ist ein Segen, den Gott geschenkt hat. Und es ist doch toll, wenn Leute sagen, ich genieße es, Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Da wäre Gott der Letzte, der sich hinstellt und sagt, das geht aber nicht. Und es ist doch gut, wenn sich Leute an was Schönem freuen. Und das ist ja immer Geschmackssache. Und ja, ich kenne Weihnachtsbäume, da will ich schreiend weglaufen. Und es gibt Weihnachtsbäume, die finde ich total super. Also da muss man sich ja nicht einig sein. Aber dass man mal grundsätzlich sagt, ich freue mich an was Schönem. Das ist was, was zutiefst dem Herzen Gottes entspricht. Gott freut sich an was Schönem und wir sind dort das Spiegelbild Gottes. Und es ist doch gut, wenn Leute sagen, hey, lass es uns zu Weihnachten wirklich schön machen in der guten Stube und die Lichter aufstellen und alles, was dazugehört. Und es ist doch gut, wenn Leute einmal im Jahr in die Kirche gehen zu Weihnachten. Und ich fände es noch toller, wenn sie jeden Sonntag gehen, ist keine Frage. Aber es ist doch gut, wenn sie einmal im Jahr gehen. Es ist doch viel besser, als wenn sie gar nicht gehen. Und warum soll ich dann Leuten hier ans Schienbein treten und sagen, was gehst du denn an Weihnachten in die Kirche? Das interessiert dich doch sonst auch nicht. Und ich denke, so mit dieser Haltung kann man dann wirklich anknüpfen und sagen, hey, und zu diesem ganzen Guten, was es ja wirklich gibt, gibt es was, das ist noch viel besser und das ist der eigentliche Grund, warum wir Weihnachten feiern. Und auf dieser Grundlage können wir dann auch ganz entspannt hingehen und ja auch ganz offen die Dinge ansprechen, die halt schwierig sind. Also ich bin auch kein Fan von Konsumrausch. Ich finde es auch ein bisschen blöd, dass immer mehr nur vom Weihnachtsmann die Rede ist und nicht mal noch vom Christkind, was ja schon sehr anonymisiert ist. All diese Dinge darf man ja ansprechen, aber nicht von dieser Haltung, dass ich sage, es ist da alles scheiße, was ihr macht, sondern sagt, hey, eigentlich ist es gut und es könnte noch besser sein. Darf ich dir was drüber erzählen? Jedenfalls der Weihnachtsbaum. Also seit dem 4. Jahrhundert hat sich eben dieser 25. Dezember durchgesetzt als Datum für die Weihnachtsfeier. Und dann kommt jetzt nochmal ein zweites Datum dazu, das auch wichtig ist für den Weihnachtsbaum. Und zwar ist am 24. Dezember im Kirchenkalender traditionell der Gedenktag von Adam und Eva. Und das ist schon auch ein Stück weit eine bewusste Verknüpfung, also dass man gesagt hat, hey, am 24. Dezember erinnern wir uns dran, dass der Mensch eigentlich von Gott ins Paradies reingesetzt worden ist und dann kam diese Geschichte mit dem Sündenfall, der Mensch rebelliert gegen Gott, ist aus dem Paradies rausgeworfen worden und ist dadurch auch sterblich geworden, also der Tod ist über den Mensch gekommen. Und am Ende des Tages oder am Ende der Jahrtausende, besser gesagt, hat es dazu geführt, dass Jesus als Mensch geboren worden ist, um diese Trennung zwischen Mensch und Gott zu überwinden. Und man hat das eben bewusst in Verknüpfung gebracht, am 24. dieses Erinnern an Adam und Eva und am 25. diese Feier, dass Jesus als Mensch in die Welt gekommen ist. Und dieses Erinnern und Verknüpfen hat im Mittelalter konkret so ausgesehen, dass es am 24. Dezember in vielen Kirchen sogenannte Paradiesspiele gab, so nannte sich das. Das waren wie so kleine Theaterstücke, wo man einfach nochmal diese ganze Geschichte von Adam und Eva und den Sündenfall wie in so einem Anspiel sozusagen den Leuten anschaulich gemacht hat. Und das macht ja auch total Sinn. Ich meine, die allerwenigsten Leute damals haben überhaupt eine Bibel besessen. Und wenn sie eine besessen hätten, hätten sie nicht lesen können. Und wenn sie lesen können, hätten können müssen dürfen, dann hätten sie kein Latein gesprochen. Also was ich einfach damit sagen will, ist, du konntest den allermeisten Leuten ja nicht sagen, naja, wenn du wissen willst, wie das war, dann lies es dir doch in der Bibel durch. Und eine Lösung war einfach, man macht im Gottesdienst am 24. so ein Anspiel, wo Leuten das deutlich gemacht wird, wie war das eigentlich damals mit Adam und Eva, weil wir uns ja heute an diesem Tag dran erinnern. Und jetzt kommen wir endlich beim Weihnachtsbaum an. Wenn du am 24. Dezember in Mitteleuropa ein Theaterstück aufführst und du brauchst als Requisite einen grünen Baum, weil der Baum im Paradies ist ja wahrscheinlich nicht nackt und kahl gewesen. Du brauchst am 24. Dezember einen grünen Baum als Requisite. Welche Art von Baum wird das zwangsläufig sein? Keine Lerche, genau. Also es wird mit ziemlicher Sicherheit ein Nadelbaum sein. Und dieser Nadelbaum war dort in den Kirchen nicht nur, irgendwie stand nicht nur einfach der Baum da, sondern der war geschmückt mit Symbolen, die einfach dabei geholfen haben, diese Geschichte von Adam und Eva und diese Verknüpfung dann hin zu Jesus besser zu erzählen. Und wenn man so in die alten Quellen reinguckt, das ist natürlich nicht immer überall einheitlich, aber es gibt so 4 Arten von Baumschmuck, die so in diesen Quellen immer mal wieder auftauchen. Und die möchte ich uns jetzt gern der Reihe nach vorstellen. Die erste Art von Baumschmuck, die dort beschrieben wird, das sind Früchte. Und ist ja relativ klar, warum. Also dieser Baum steht da symbolisch für den Baum der Erkenntnis, von dem Adam und Eva gegessen haben. Da müssen ja irgendwie Früchte eine Rolle spielen. Im 1. Mose 2, Verse 15 bis 17 steht, Gott, der Herr, brachte den Menschen in den Garten Eden. Er sollte ihn bebauen und bewahren. Er befahl dem Menschen jedoch, du darfst jede beliebige Frucht im Garten essen, abgesehen von den Früchten vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Wenn du die Früchte von diesem Baum isst, musst du auf jeden Fall sterben. Und wir wissen, wie die Geschichte eben leider weiterging. Die Menschen konnten der Versuchung nicht widerstehen. Sie haben von dieser Frucht gegessen, wurden vertrieben aus dem Paradies, sind sterblich geworden. Also sie mussten auf jeden Fall sterben, wie Gott hier sagt. Und im Mittelalter hat man diese Geschichte dadurch erzählt, dass man in diesen Baum, der dort stand, in der Regel Äpfel gehängt hat. Einfach als Symbol für diese Frucht vom Baum der Erkenntnis. Und im Lauf dieser Zeit wurden, manche Leute hängen ja heute noch Äpfel dran, aber bei vielen Leuten wurde im Laufe dieser Zeit aus diesen roten und runden Äpfeln einfach Glaskugeln oder wenn du Katzenhalter hast, sind es auch gerne mal Plastikkugeln aus Gründen. Aber auf jeden Fall, diese Glaskugeln, die wir heute noch am Weihnachtsbaum haben, sind eigentlich eine Erinnerung daran, dass wir Menschen trotz aller persönlicher Anstrengung Sünder sind, erstmal. Jeder hat seine Baustellen, jeder von uns baut immer wieder Mist. Und das heißt nicht, dass wir jetzt im menschlichen Sinne irgendwie schlechte Menschen sind, aber es heißt einfach, keiner von uns wird es jemals aus eigener Kraft hinkriegen, das hundertprozentig perfekte Leben zu führen. Und das führt eben dazu, dass es diesen Graben gibt zwischen uns Menschen und Gott. Und wir haben einfach aus eigener Kraft keine Möglichkeit, aus dieser Kiste rauszukommen. Und daran sollen die Kugeln am Weihnachtsbaum eigentlich erinnern, von ihrem Ursprung her. Das ist das erste Symbol. Das zweite Symbol sind die Kerzen. Und die stehen dafür, dass Jesus das Licht der Welt ist. In Jesaja 9 steht, und ich lese das jetzt mal nach Luther, weil das klingt so schön, da steht, das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Und Jesus sagt selber in Johannes 8, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, braucht nicht im Dunkeln umherzuirren, denn er wird das Licht haben, das zum Leben führt. Wenn also diese Äpfel oder die Glaskugeln das Symbol dafür sind, dass wir Menschen einfach in Sünde verstrickt sind und dadurch von Gott getrennt und da aus eigener Kraft nicht rauskommen, dann sind die Kerzen das Symbol der Hoffnung, dass wir Menschen trotzdem nicht verdammt sind, sondern dass Gott selber derjenige ist, der sich uns zuwendet, um diese Trennung zu überwinden. Dafür stehen die Kerzen und die Lichter am Weihnachtsbaum. Jetzt haben wir bisher über Sachen geredet, die wir alle echt gut auch aus unserer heutigen Zeit kennen. Also den Baum kennt jeder, die Kugeln kennt jeder, die Kerzen kennt jeder, egal ob man das selber so aufstellt oder nicht. Früher waren dann noch 2 weitere Arten von Baumschmuck mit dabei, die es heute so nicht mehr gibt oder zumindest nur in einer ziemlich abgewandelten Form. Die dritte Art von Baumschmuck, das waren Hostien. Also Hostien sind ja praktisch so wie Brotstücke, die man eben verwendet, auch fürs Abendmahl. Und bei Lukas 22 sagt Jesus hier als eben dieses, wie soll ich sagen, das erste Abendmahl oder das letzte Abendmahl, je nachdem, wie du das sozusagen betrachtest. Aber als Jesus mit seinen Jüngern Abendmahl gefeiert hat, da steht, Jesus nahm Brot und nachdem er Gott dafür gedankt hatte, brach er es in Stücke und reichte es den Jüngern mit den Worten, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Was Jesus damit meint, ist natürlich sein Tod am Kreuz, der am Tag drauf eben dann gekommen ist. Und dieses Opfer hat ja diese Überwindung der Trennung zwischen Mensch und Gott möglich gemacht. Und diese Hostien am Weihnachtsbaum damals, ich meine, die waren mit Sicherheit nicht geweiht, aber das ist ein technisches Detail. Aber diese Hostien sind eben eine Erinnerung dran, dass Jesus der Überwinder dieses Grabens zwischen Gott und den Menschen ist. Und wenn das Essen der Frucht vom Baum der Erkenntnis zum Tod führt, dann führt das Essen vom Brot des Lebens zum ewigen Leben. Jesus sagt über sich selber, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern. Johannes 6. Und später in Johannes 11, sagt Jesus wieder über sich selber, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und was Jesus damit meint, ist, ich sage es mal ganz platt einfach, wer an Jesus glaubt, kommt in den Himmel und dort wird es keinen Tod mehr geben. Und das ist gemeint, wenn Jesus sagt, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Die Hostien am Baum sind die Erinnerung daran, was Jesus geopfert hat und dass er uns dadurch vom Tod erlöst hat. Und jetzt hängt sich wahrscheinlich von uns keiner mehr irgendwie so richtig Brotstücke oder irgendwie so die klassisch-katholischen Hostien an seinen Weihnachtsbaum. Aber ich kenne Leute, die hängen sich zum Beispiel Süßigkeiten dorthin und das hat genau diesen Ursprung. Das ist sozusagen die Weiterentwicklung des Brotes, auf die dann die Leute irgendwann keinen Bock mehr hatten. Dann haben sie sich halt was Süßes hingehängt. Und schließlich das letzte Symbol, das ich da ansprechen möchte, ist, dass es eben damals im Mittelalter auch üblich war, so goldfarbene Plättchen an diesen Weihnachtsbaum zu hängen. Echtes Gold wird es nicht gewesen sein, aber so goldfarbene Plättchen. Und das hat seinen Ursprung in der Geschichte von den heiligen drei Königen im Matthäusevangelium, wobei man da gleich sagen muss, in dem Bericht von Matthäus ist weder die Rede davon, dass es Könige waren, noch dass sie heilig waren. Und wir wissen noch nicht mal, ob es drei waren. Wir wissen einfach nur, dass sie drei Geschenke gebracht haben. Aber zumindest auf diese Geschichte geht es zurück. Und ich lese es uns mal kurz in zwei Auszügen, Matthäus 2. Jesus wurde in der Stadt Bethlehem in Judäa während der Herrschaft von König Herodes geboren. In dieser Zeit kamen einige Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem und fragten überall, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Da geht die Geschichte ein ganzes Stück weiter und später ist dann finden diese Sterndeuter Jesus und Matthäus erzählt, sie gingen in das Haus und fanden das Kind mit seiner Mutter Maria, sanken vor ihm auf die Knie und beteten es an. Dann öffneten sie ihre Truhen mit Kostbarkeiten und beschenkten es mit Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und dieser goldfarbene Baumschmuck war eine Erinnerung daran, dass Jesus nicht nur unser Erlöser ist, also ja, nur in Anführungszeichen, sondern dass Jesus auch unser Herr und König ist. Dieses Gold der Sterndeuter war ein Geschenk für den König und daran soll es uns erinnern, hey, Jesus ist ein König. Und Jesus hat einen Herrschaftsanspruch hier in dieser Welt, aber er hat auch einen Herrschaftsanspruch für mein ganz persönliches Leben, für meinen Alltag. Jesus nachzufolgen heißt auch zu sagen, hey Jesus, du bist mein Herr. Daran erinnert es Gold. Und Goldfarbe ist ja heute auch ein fester Bestandteil, so ich nenne es mal der Farbpalette von Weihnachtsdeko. Als ich zum Beispiel hier diese Flyer gemacht habe für den Adventsnachmittag, habe ich ja auch ganz bewusst so eine Schriftfarbe gewählt, die halt irgendwie möglichst golden aussieht, ohne da irgendwie jetzt große Sonderfarbkosten irgendwie in Kauf zu nehmen. Einfach weil so dieses Rot und dieses Goldene, ach, das sieht einfach super weihnachtlich aus. Und das ist noch ein Überbleibsel davon, dass es im Mittelalter üblich war, goldfarbene Dinge in diesem Baum zu hängen, um an das Geschenk für König Jesus zu erinnern. Ja, also lasst mich zusammenfassen, was ich so bisher erzählt habe. Der Weihnachtsbaum erzählt eine Geschichte. Der Weihnachtsbaum erzählt die Geschichte, dass der Mensch durch seine Sünde, durch sein Verhalten von Gott getrennt ist. Er erzählt die Geschichte, dass Gott aber den Menschen trotzdem nicht im Stich lässt, sondern dass er sich in Jesus dem Menschen zugewandt hat und das Äußerste geopfert hat, was er überhaupt nur opfern konnte. Und der Baum erzählt die Geschichte, dass Jesus durch sein Opfer diese Trennung zwischen Gott und den Menschen überwunden hat und dass wir darauf hoffen dürfen, dass wir im Himmel ewiges Leben haben werden, ohne Tod, ohne Trauer, ohne Schmerz und all die Dinge, die uns heute hier in dieser Welt belasten. Und der Baum erzählt die Geschichte, dass Jesus nicht nur unser Erlöser ist, sondern dass er schon hier und heute unser Herr und König sein möchte. Und ihr erinnert euch an meine Behauptung vom Anfang, der Weihnachtsbaum erzählt die Heilsgeschichte von Gott mit uns Menschen. Und seit dem Mittelalter, wie gesagt, war der Baum eine Requisite und ein Weihnachtsschmuck in Kirchen. Seit dem 18. Jahrhundert und vor allem dem 19. Jahrhundert hat der Weihnachtsbaum dann auch Einzug gehalten in die gute Stube von Privathaushalten. Und natürlich haben sich dann immer mehr Leute immer weniger dabei gedacht, dass sie sich diesen Baum reinstellen. Aber das ist eigentlich der Ursprung des Weihnachtsbaums. Jetzt, wenn du das alles einem Christen erzählst, der so seine geistliche Mühe hat mit dem Weihnachtsfest und mit den Weihnachtstraditionen, dann wird er wahrscheinlich abwinken und darauf verweisen, dass es eben auch eine Menge heidnische Kulturen gibt, die halt auch irgendwie mit Bäumen und Baumschmücken und was weiß ich was arbeiten. Das war übrigens auch bei diesem römischen Fest im 4. Jahrhundert so, dass man da Bäume geschmückt hat, hat zu diesem heidnischen Fest dazugehört. Hey, und das ist völlig okay. Also, dass es da eine christliche Tradition gibt mit solchen Bäumen, das schließt da überhaupt nicht aus, dass es auch irgendwelche heidnischen Traditionen gibt. Und wiederum, deshalb darf und muss jeder selber wissen, was er sich ins Wohnzimmer stellt oder halt eben auch nicht. Das ist völlig in Ordnung. Aber wenn du zu den Leuten gehörst, die sich so einen Baum hinstellen und wenn du vielleicht sogar zu den Leuten gehörst, die gleichzeitig zum Beispiel auch in diesem SMD-Programm Studenten einladen zu sich nach Hause, dann ist doch dieser Baum vielleicht mal eine Möglichkeit zu erzählen, warum der da steht und was dieser Baum bedeutet und was diese Kugeln eigentlich bedeuten und was diese Kerzen eigentlich bedeuten. Das ist einfach ein Zugang neben, das ist alles heidnisch und neben sieht schön aus und mehr überlege ich mir nicht, zu diesem Weihnachtsbaum. Ja, und da das heute meine letzte Predigt ist im Jahr 2019, also zumindest hier in diesem Rahmen, wünsche ich euch einfach in diesem Sinne, dass ihr nicht nur ein richtig frohes Fest habt mit ganz lieben Menschen und dass ihr nicht nur wirklich eurem Erlöser und Herrn und König im Herzen begegnet in dieser Zeit, sondern auch, dass Jesus euch gebraucht, damit auch andere diesem Herrn und Erlöser und König begegnen können. Amen.